Rainer, lies mal vor. Kapitel 10. Römische Banditen. Teil 2. Der Ball wurde von dem Grafen hauptsächlich gegeben, um seiner Tochter Carmella, die er anbetete, ein Vergnügen zu bereiten. Carmella war gerade von Theresas Alter und Wuchs, und Theresa war wenigstens ebenso schön als Carmella. Am Abend des Balles wählte Theresa ihre schönste Toilette, ihre reichsten Nadeln, ihren glänzendsten Glasschmuck. Sie trug die Tracht der Frauen von Frascati, Luigi die malerische Festkleidung der römischen Bauern. Beide mischten sich, wie man es ihnen erlaubt hatte, unter die zuschauenden Diener und Bauern. Das Fest war prachtvoll. Nicht nur die Villa war glänzend beleuchtet, sondern es hingen auch tausende von farbigen Lampen an den Bäumen im Garten. Bald strömte der Festjubel vom Palast auch auf die Terrassen über, und von den Terrassen wogte es in die Alleen. An jedem Kreuzweg gab es ein Orchester, Trinktische und Erfrischungen aller Art. Die Spaziergänger blieben stehen, es bildeten sich Quadrillen, und man tanzte, wo einem die Lust dazu ankam. Carmella war wie die Frauen von Sonnino gekleidet. Sie trug eine mit Perlen gestickte Mütze, die Nadeln in ihren Haaren waren von Gold und Diamanten, ihr Gürtel war von türkischer Seide, ihr Oberrock von Kaschmir, ihre Schürze von indischem Musselin und die Knöpfe ihres Mieders bestanden aus Edelsteinen. Zwei andere Gefährtinnen von ihr hatten, die eine die Tracht der Frauen von Nettuno, die andere die der Reggianerinnen. Vier junge Männer aus den edelsten und reichsten Familien Roms begleiteten sie mit jener italienischen Zwanglosigkeit, die in keinem anderen Land der Welt ihresgleichen hat. Sie waren als Bauern gekleidet. Carmella kam der Gedanke, eine Quadrille zu bilden. Es fehlte nur noch an einer Teilnehmerin. Carmella schaute umher. Keine von den Eingeladenen hatte einer der ihrigen und der ihrer Gefährtinnen entsprechende Tracht. Da zeigte ihr der Graf von San Felice mitten unter den Bäuerinnen Theresa, die sich auf Luigis Arm stürzte. »Erlauben Sie mir, mein Vater?« sagte Carmella. »Allerdings«, erwiderte der Graf, »sind wir nicht im Karneval?« Carmella neigte sich an das Ohr eines jungen Mannes, der sie plaudernd begleitete, und sagte ihm leise ein paar Worte, wobei sie mit dem Finger auf Theresa deutete. Der junge Mann lud Theresa ein, an der von der Tochter des Grafen geleiteten Quadrille teilzunehmen. Theresa fühlte es wie eine Flamme über ihr Gesicht hinziehen. Sie befragte Luigi mit dem Blick, und es war ihr nicht möglich zu widerstreben. Luigi ließ langsam ihren Arm los und Theresa entfernte sich, geführt von ihrem zierlichen Kavalier, und nahm zitternd ihren Platz in der aristokratischen Quadrille ein. Bei ihrer Eitelkeit und Putzsucht war sie von den feinen Stickereien, dem Glanz des Kaschmirs ganz geblendet, und das Feuer der Diamanten und Saphire machte sie toll. Luigi seinerseits fühlte ein unbekanntes Etwas in sich entstehen. Es war anfangs wie ein dumpfer Schmerz, der ihm das Herz durchzuckte. Er verfolgte mit den Augen jede Bewegung Theresas und ihres Kavaliers. Wenn ihre Hände sich berührten, flimmerte es vor seinen Augen und das Blut hämmerte in seinen Adern. Zwar hörte Theresa, wenn sie miteinander sprachen, nur schüchtern und mit niedergeschlagenen Augen zu, aber Luigi, der in den glühenden Blicken des schönen jungen Mannes las, dass seine Reden Schmeicheleien waren, kam es dennoch vor, als drehte sich die Erde unter ihm und als flüsterten ihm alle Stimmen der Hölle Mordgedanken zu. Dann klammerte er sich aus Furcht, sich von seinem Wahnsinn hinreißen zu lassen, mit einer Hand an der nahen Buche an, erfasste mit der anderen in krampfhafter Bewegung seinen Dolch und zog ihn, ohne es gewahr zu werden, mehrmals fast ganz aus der Scheide. Als endlich der Tanz zu Ende war, führte ihr schöner Kavalier Theresa mit vielen Artigkeiten an den Platz zurück, wo Luigi ihre harrte. Wiederholt hatte Theresa während des Kontertanzes einen Blick auf Luigi geworfen, und jedes Mal waren ihr seine verstörten Züge aufgefallen. So fasste sie zitternd den Arm ihres Geliebten wieder, der sie, ohne ein Wort zu sagen, mit sich fortzog. Erst als sie eben in ihre Wohnung traten, fragte er: »Theresa, woran dachtest du, als du der jungen Gräfin von San Felice gegenüber tanztest?« »Ich dachte, ich würde die Hälfte meines Lebens für eine Kleidung geben, wie sie die Gräfin trägt.«
»Und was sagte dir dein Kavalier?«
»Er sagte mir, es hinge nur von mir ab, eine solche zu haben, und es koste mich nur ein Wort.«
»Er hatte recht«, sagte Luigi. »Wünschest du, eine solche Tracht zu glühen, wie du sagst?«
»Ja.«
»Wohl, du sollst sie haben.«
Erstaunt schaute Theresa empor, um ihn zu befragen, aber sein Gesicht war so düster und furchtbar, dass das Wort auf ihren Lippen erstarb. Übrigens entfernte sich Luigi sogleich. Theresa folgte ihm in der Dunkelheit mit den Augen, solange sie ihn sehen konnte. Als er verschwunden war, trat sie in ihre Wohnung. In derselben Nacht ereignete sich ein großes Unglück, ohne Zweifel durch die Unvorsichtigkeit eines Bedienten, der die Lichter auszulöschen vergaß. Es brach unmittelbar neben den Gemächern der schönen Carmela Feuer aus. Mitten in der Nacht, durch den Schein der Flammen aufgeweckt, sprang sie aus dem Bett, hüllte sich in ihr Nachtkleid und suchte zu entfliehen. Aber der Hausflur, durch den sie gehen musste, war schon vom Feuer ergriffen. Da kehrte sie in ihr Zimmer zurück und rief aus Leibeskräften um Hilfe, als plötzlich ihr 20 Fuß über dem Boden liegendes Fenster sich öffnete, ein junger Bauer in das Gemach stürzte, sie in seine Arme nahm und mit übermenschlicher Kraft und Gewandtheit auf den Rasen vor der Villa schleppte, wo sie ohnmächtig niedersank. Als sie wieder zu sich kam, war ihr Vater bei ihr. Alle Diener umgaben sie, um ihr Hilfe zu leisten. Ein ganzer Flügel der Villa war abgebrannt. Doch was lag daran? Carmela war unversehrt. Man suchte überall ihren Retter, aber der Retter fand sich nirgends. Niemand hatte ihn gesehen. Carmela war so sehr von Angst ergriffen gewesen, dass sie ihn nicht erkannt hatte. Am anderen Tag fanden sich die jungen Leute zur gewöhnlichen Stunde am Saum des Waldes ein. Luigi war zuerst gekommen. Er ging dem Mädchen mit großer Heiterkeit entgegen und schien die Szene vom vorhergehenden Abend völlig vergessen zu haben. Theresa war sichtlich nachdenkend. Als sie aber Luigi so gestimmt sah, heuchelte sie eine lachende Sorglosigkeit, die den Grundzug ihres Charakters bildete, wenn sie nicht von irgendeiner Leidenschaft ergriffen war. Luigi nahm Theresa beim Arm und führte sie zum Eingang der erwähnten Grotte. Hier blieb er stehen. Das Mädchen begriff, dass etwas Außerordentliches bevorstand und schaute ihn fest an.
»Theresa«, sagte Luigi, »gestern hast du mir gesagt, du würdest alles in der Welt darum geben, eine Kleidung wie die der Grafentochter zu besitzen.«
»Allerdings«, erwiderte Theresa erstaunt, »aber ich war toll, dass ich einen solchen Wunsch hegte.«
»Und ich antwortete dir, gut, du sollst sie haben.«
»Ich habe dir nie etwas versprochen, Theresa, ohne es dir zu geben. Geh in die Grotte und kleide dich an.« Bei diesen Worten zog er den Stein heraus und zeigte Theresa die Grotte, die von 2 Kerzen beleuchtet war, zwischen denen ein prachtvoller Spiegel stand. Auf dem von Luigi verfertigten rohen Tisch waren Diamantennadeln und ein Perlenhalsband ausgebreitet. Auf einem Stuhl daneben lag die übrige Kleidung. Theresa stieß einen Freudenschrei aus und stürzte, ohne zu fragen, woher diese wertvollen Dinge kamen, ohne sich Zeit zu lassen, Luigi zu danken, in die Grotte. Luigi drückte den Stein wieder hinter ihr hinein, denn er erblickte auf der Höhe eines kleinen Hügels einen Reisenden zu Pferd, der einen Augenblick anhielt, als wäre er des Weges nicht kundig. Luigi hatte sich nicht getäuscht. Der Reisende, der von Palestrina nach Tivoli ritt, war im Zweifel über seinen Weg. Der junge Mann wies ihn zurecht, und der Reisende bat Luigi, ihm ein kleines Stück als Führer zu dienen. Luigi begleitete ihn bis zum nächsten Kreuzweg und sagte:
»Hier ist der Weg, Exzellenz. Sie können nun nicht mehr fehlen.«
»Und hier ist seine Belohnung«,
sagte der Reisende und bot dem jungen Hirten einige kleine Münzen.
»Ich danke«, versetzte Luigi seine Hand zurückziehend. »Ich leiste Dienste, ich verkaufe sie nicht.«
»Wohl«, entgegnete der Reisende, »wenn du eine Belohnung ausschlägst, so nimmst du wenigstens ein Geschenk an.«
»Oh, ja, das ist etwas anderes.«
»So nimm diese zwei venezianischen Zechinen und gib sie deiner Braut, die sich ein paar Ohrringe dafür kaufen soll.«
»Und sie nehmen diesen Dolch«, sagte der junge Hirt und reichte ihm die von seiner eigenen kunstfertigen Hand geschnitzte Waffe.
»Sie finden von Albano bis Civita Castellana keinen, dessen Griff besser geschnitzt wäre.«
»Ich nehme ihn an«, sagte der Reisende. »Wie heißt du?«
»Luigi Wampa. Und Sie?«
»Ich? Ich heiße Simbad, der Seefahrer.«
Franz d'Erpigny stieß einen Schrei des Erstaunens aus.
»Simbad, der Seefahrer?« wiederholte er.
»Ja, diesen Namen nannte der Reisende.«
»Was haben Sie gegen diesen Namen einzuwenden?« fragte Albert. »Es ist ein sehr schöner Name, und die Abenteuer des ersten diesen Namens haben mich in meiner Jugend ungemein belustigt.«
Franz antwortete nicht. Der Name Simbad der Seefahrer hatte bei ihm eine ganze Welt von Erinnerungen geweckt.
»Wampa«,
fuhr der Wirt fort, steckte verächtlich die Zechinen in die Tasche und schlug langsam den Rückweg wieder ein. 200 bis 300 Schritte von der Grotte glaubte er, einen Schritt zu hören. Er sprang wie eine Gemse, spannte den Hahn seiner Flinte im Lauf und gelangte in weniger als eine Minute auf die Spitze des kleinen Hügels dem gegenüber, wo er den Reisenden erblickt hatte. Hier hörte er rufen, »Zu Hilfe!« Er schaute sich um und sah, wie ein Mann Theresa fortschleppte. Der Unbekannte war wenigstens 200 Schritt vor ihm voraus und er hatte keine Hoffnung, ihn einzuholen, ehe er das Gehölz erreichte. Der junge Hirt blieb stehen, als hätten seine Füße Wurzeln gefasst. Er stützte den Schaft seiner Flinte an seine Schulter, hob sacht das Rohr in der Richtung des Räubers und gab Feuer. Der Räuber hielt an, seine Knie bogen sich und er fiel, Theresa mit sich zur Erde ziehend. Theresa erhob sich sogleich wieder. Als Luigi sich überzeugt hatte, dass sie unversehrt war, wandte er sich gegen den Verwundeten um, der mit geballten Fäusten und schmerzverzogenem Mund tot dalag. Wampa erkannte Cucumetto. Der Bandit hatte sich an dem Morgen, wo ihn die jungen Leute retteten, in Theresa verliebt und geschworen, das Mädchen sollte ihm gehören. Seit jenem Morgen spähte er nach ihr, und im Augenblick, wo Luigi Theresa allein ließ, um dem Reisenden den Weg zu zeigen, packte er sie und betrachtete sie bereits als seine Beute, als Wampas Kugel ihm das Herz durchdrang. Wampa schaute ihn ohne die geringste Bewegung an, während Theresa, noch ganz zitternd, sich dem toten Banditen nur mit kleinen Schritten zu nähern wagte und zögernd über die Schulter ihres Geliebten einen Blick auf den Leichnam warf. Nach ein paar Sekunden wandte sich Wampa zu dem Mädchen um und rief,
»Ah, das ist gut. Du bist angekleidet. Nun muss ich mich ebenfalls putzen.«
Theresa erschien in der Tat vom Kopf bis zu den Füßen in der Tracht des Tochter des Grafen von San Felice. Wampa nahm Cucumettos Leiche in seine Arme und trug ihn in die Grotte, während Theresa außen blieb. Es war ein sonderbarer Anblick. Eine Schäferin, die ihre Lämmer im Kaschmirkleid mit Ohrringen und Halsband von Perlen, mit Diamantennadeln und Knöpfen von Saphiren, Smaragden und Rubinen hütete. Nach einer Viertelstunde kam Wampa ebenfalls aus der Grotte heraus. Seine Tracht war in ihrer Art nicht minder zierlich als die Theresas. Er hatte ein Wams von granatfarbigem Samt mit ziseliertem goldenen Knöpfen, eine mit Stickereien bedeckte seidene Weste, eine um den Hals geknüpfte römische Schärpe, eine mit Gold und roter und grüner Seide gesteppte Patronentasche, Hosen von himmelblauem Samt, die über dem Knie mit Diamantschnallen befestigt waren, bunte Gamaschen von Dammhirschleder und einen Hut, woran Bänder von allen Farben flatterten. Zwei Uhren hingen an seinem Gürtel
und ein prachtvoller Dolchstark in seinem Patronenlider. Teresa stieß einen Schrei aus. Wampa hatte Cucumettos Kleidung angelegt. Der junge Mann bemerkte die Wirkung, die er auf seine Braut hervorbrachte, und ein Lächeln des Stolzes umspielte seinen Mund. Er sagte zu Teresa: »Bist du nun bereit, mein Schicksal zu teilen, wie es auch sein mag?«
»Oh ja«,
rief das Mädchen voller Begeisterung. »So nimm meinen Arm und vorwärts, denn wir haben keine Zeit zu verlieren.« Teresa schlang ihren Arm durch den ihres Geliebten, ohne ihn nur zu fragen, wohin er sie führte. Denn in diesem Augenblick kam er ihr schön, stolz und mächtig vor wie ein Gott. Und beide schritten dem Wald zu, dessen Saum sie noch ein paar Minuten hinter sich hatten. Wampa kannte alle Pfade des Gebirges. Er wanderte daher, ohne zu zögern, im Walde fort. Nach ungefähr anderthalb Stunden erreichten sie eine tiefe Schlucht. Plötzlich erschien 10 Schritte vor ihnen ein Mann, der auf Wampa zielte und rief:
»Keinen Schritt weiter, oder du bist tot!«
»Ruhig«, sagte Wampa, die Hand mit einer verächtlichen Gebärde aufhebend, während Teresa sich schreckhaft an ihn drängte.
»So reißen sich die Wölfe untereinander?« »Wer bist du?«
fragte die Wache. »Ich bin Luigi Wampa, der Hirte von dem Gute San Felice, und will mit deinen Genossen sprechen, die auf der Richtung von Rocca Bianca versammelt sind.«
»So folge mir«, sagte die Wache, »oder geh vielmehr voraus, da du weißt, wo es ist.«
Wampa lächelte über diese Vorsichtsmaßregel und ging mit gleichmäßig festen, ruhigen Schritten von Teresa begleitet voran. Nach 5 Minuten hieß sie der Bandit durch ein Zeichen Stille stehen. Die jungen Leute gehorchten. Der Bandit ahmte 3-mal das Krächzen des Raben nach und ein ähnliches Geschrei beantwortete diesen Ruf.
»Gut«, sagte der Bandit, »du kannst nun weitergehen.«
Luigi und Teresa machten sich wieder auf den Weg, doch je mehr sie vorrückten, desto fester presste sich die zitternde Teresa an ihren Geliebten an, denn man sah nun durch die Bäume Menschen erscheinen und Flintenläufe funkeln. Die Lichtung von Rocca Bianca lag oben auf einem kleinen Berg. Teresa und Luigi erreichten die Anhöhe und befanden sich im selben Augenblick 20 Banditen gegenüber.
»Der junge Mann sucht euch und will euch sprechen«, sagte die Wache.
»Und was will er uns sagen?«
»Ich will euch sagen, dass ich es satt habe, die Schafe zu hüten«, antwortete Wampa. »Ah, ich begreife«, sagte ein anderer. »Und du kommst, uns um Aufnahme in unsere Reihen zu bitten.«
»Er sei willkommen«,
riefen mehrere Banditen von Ferrosino, Pampinara und Anani, die Luigi Wampa erkannten.
»Ja, nur will ich euch um etwas anderes bitten, als um die Gunst, euer Gefährte zu sein.«
»Was verlangst du von uns?« fragten die Banditen erstaunt.
»Ich will euer Kapitän werden.«
Die Banditen brachen in ein Gelächter aus.
»Was berechtigt dich, auf diese Ehre Anspruch zu nehmen?«
fragte der Leutnant. »Ich habe euren Anführer Cucumetto getötet, dessen Nachlass ihr an mir seht, und Feuer an die Villa San Felice gelegt, um meiner Braut ein Hochzeitskleid zu schenken.« Eine Stunde nachher war Luigi Wampa an Cucumettos Stelle zum Kapitän erwählt.
»Nun, mein lieber Albert«,
sagte Franz sich an seinen Freund wendend, »was denken Sie von Luigi Wampa?«
»Ich sage, es ist ein Mythos und er hat gar nie existiert.«
»Was ist das, ein Mythos?« fragte Pastrini.
»Es wäre zu lang, Ihnen dies zu erklären, mein lieber Wirt«, antwortete Franz. »Und Sie sagen, Herr Wampa treibe sein Gewerbe in diesem Augenblick in der Gegend von Rom?«
»Ja, und zwar mit einer Kühnheit, von der nie ein Bandit vor ihm ein Beispiel gegeben hat.«
»Die Polizei hat seiner also nicht habhaft werden können.«
»Was wollen Sie?
Er ist zugleich mit den Hirten der Ebene, mit den Fischern des Tiber und den Schmugglern an der Küste im Einverständnis.
Sucht man ihn auf dem Gebirge, so ist er auf dem Fluss. Verfolgt man ihn auf dem Fluss, so erreicht er die offene See.
und glaubt man, er habe sich auf die Isola de Giglio, del Gnagnuti oder nach Monte Cristo geflüchtet, so sieht man ihn plötzlich in Albano, in Tivoli oder La Riccia auftauchen.
Und wie verfährt er gegen die Reisenden?
Ach, mein Gott, das ist ganz einfach. Je nach der Entfernung, in der man sich von der Stadt befindet, gibt er ihnen 8, 12 Stunden oder einen Tag, das Lösegeld zu bezahlen. Ist diese Zeit abgelaufen, so gewährt er noch 1 Stunde Gnadenfrist. Hat er nach 60 Minuten das Geld noch nicht, so schießt er dem Gefangenen eine Kugel vor den Kopf oder stößt ihm seinen Dolch ins Herz und alles ist abgemacht.
»Nun, Albert«, fragte Franz seinen Gefährten, »sind Sie immer noch geneigt, vor die Stadt zu fahren?«
»Allerdings, wenn der Weg malerisch ist.« In diesem Augenblick schlug es 9 Uhr, die Tür ging auf und der Kutscher erschien.
»Exzellenz«, sagte er, »der Wagen erwartet Sie.«
»Wohl«, rief Franz, »also nur in das Kolosseum.«
»Ah, mein Lieber«, versetzte Albert, ebenfalls aufstehend und eine Zigarre anzündend. »Ich hielt sie in der Tat für mutiger.«
Hierauf gingen die jungen Leute die Treppe hinab und stiegen in den Wagen.